Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Also, heute sind wir wieder nicht im Kaiser Friedrich, sondern nicht im Kaiser Friedrich, weil wegen der Pandemie-Geschichte.
Wir sind hinten links im Pressehaus.
Im Pressehaus, ja, genau.
Und haben zugeschaltet, Gast, genau.
Zugeschaltet ist der Stargast Robert Bücking.
Ich grüße die Versammlung.
Robert Bücking ist bei den Grünen. Sie sagen immer ja oder nein. Robert Bücking ist bei den Grünen.
Ja.
Er ist Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft.
Ja.
Er wollte mal Herrn Lohse beerben als Bausenator.
Ja.
Das hat nicht geklappt.
Ja.
Und er war 21 Jahre, meine ich, Ortsamtsleiter im Viertel.
Falsch.
Wie lange? 20? Oh, Entschuldigung.
Nein, ja. Sagt man da.
Er war gefühlte 21 Jahre sogenannter Viertelbürgermeister. Daher werden ihn wahrscheinlich die meisten auch kennen. Obwohl, Sie sind ja jetzt schon ein paar Jahre im Parlament. 5 Jahre, ne?
Ja.
Genau, so weit, so gut. Und Sie sind 68 Jahre alt.
Ja, wie die Zeit vergeht, ne?
Sie sind sogar das fleischgewordene Viertel, würde ich mal sagen. Sie leben da ja auch noch, ne?
Ja, das stimmt auch, ja.
So, meine, jetzt würde ich auch gleich wegen 68, das ist meine böse Überleitung zu einer ketzerischen Anmerkung. Herr Bücking, wenn man 20 Jahre Viertelbürgermeister war und bekannt wie ein bunter Hund über das Viertel hinaus, wieso lässt man es dann nicht darauf bewenden mit über 60 und sagt, das war's, sondern will dann noch unbedingt noch was anderes machen? Das verstehe ich einfach nicht.
Ja, das weiß ich nicht, ob man das irgendwie Dritten erklären kann oder gar Journalistinnen.
Also oh. Nee, die sind natürlich ein bisschen zurückgeblieben.
Schwer von KP.
Geben Sie sich bitte Mühe, nur für mich, bitte.
Also ehrlich gesagt, irgendwie dachte ich, es müsste noch was kommen. Man ist ja, wenn man jetzt sowas wie so ein Stadtteilbürgermeister ist, auch wenn das so im Viertel und in der Stadtmitte ist, letztendlich auf eine ganz bestimmte Art sich in die Sachen einzumischen beschränkt. Und irgendwie hat mich der Hafer gestochen und ich dachte, nee, man muss sich mal mit der Stadt als Ganzen beschäftigen und dazu kann man auch was beitragen. Das war meine Vorstellung und es stellt sich als schwierig heraus, weil so ganz einfach ist das auch für Abgeordnete nicht. Ja gut, das lernt man dazu.
Aber du bist ja Bremer, ne?
Normal,
wenn ich Bremer bin.
Durch und durch, ne?
Ja.
In Ihrer Selbstbeschreibung schreiben Sie, dass Sie, glaube ich, Bremer von Kopf bis Fuß oder sowas sind.
Ja, das ist also väterlicher und mütterlicherseits mehrere Generationen.
Also Tagenbaren sind Sie sogar.
Ja.
Höchst selten geworden, meine ich, aber Sie sind einer. Ich habe gelesen, das wusste ich übrigens gar nicht, vielleicht reden Sie nicht so häufig darüber, dass Sie eine ganz besondere Schulkarriere in Huckelriede hatten, in dem Sie nämlich wahrscheinlich 68er-Kind durch und durch da Sachen an die Wand geschmiert haben, Mitbestimmung bei der Direktorenwahl oder gegen die Onanie am Lehrerpult. Und dann gab es ein sogenanntes Consilium Abe Undi.
Verdammt, in welcher Quelle haben Sie das gefunden? Ich hatte gehofft, das sei in Vergessenheit geraten.
Nein.
Aber stimmt, es war so.
Erzählen Sie mal unseren Zuhörern, was ein Consilium Abe Undi ist. Das gibt es ja heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr. Höchstens noch im Elite-Internat in der Schweiz oder so.
Also das war so. Im Grunde möchte ich alle jungen Leute davor warnen, so einen Weg zu gehen und allen Eltern meine Mitgefühl ausdrücken für den Fall, dass die jungen Leute es doch tun. Damals, vor langer, langer Zeit, also 68, war es so, dass uns alles zu eng war und wir das Gefühl hatten, es muss sich dringend was ändern. Und wir Schüler waren der Auffassung, wir müssen hier mitbestimmen, was man so lernen kann. Und deswegen haben wir uns nachts dieser Schule genähert und versucht, in Spiegelschrift an die Fenster des Lehrerzimmers ranzuschreiben, macht Schluss mit der Voyeur-Demokratie.
Und die Spiegelschrift hat sich schon...
Wenn man das richtig rumschreibt, ist das schon fast nicht möglich. Und die Spiegelschrift ist eine Herausforderung, die mindestens für so einen Legastheniker wie mich quasi alle Grenzen überschritten hat. Also es war letztendlich auch eine intellektuelle Leistung.
Also fehlerfrei haben Sie es also nicht hingekriegt?
Ich hatte Unterstützung. Ach so. Ich hatte Unterstützung von Leuten, die sich dessen sicherer waren, wie, in welcher Reihenfolge so Buchstaben gehören.
Von Kurt Schnibben.
Ja, der war nicht dabei, ehrlich gesagt. Aber Joachim Baloschki, falls der jemand
Ah, hat. Der war auch dabei. Das wusste ich gar nicht.
Genau. Und auf jeden Fall haben wir uns dann auch ein bisschen von dieser roten Farbe, das war so eine Wandfarbe, konnte man gut wieder abkriegen, auf die Klamotten gekleckert und...
Ach, und dann wusste man zufällig, wer es
so
gewesen ist.
Rauszufinden, wer es gewesen ist.
Oh, das, da haben Sie sich aber wirklich nicht so schlau angestellt, oder? Wie alt waren Sie da?
Ach, 16?
Ja, gut.
16? Da hätte man schon weiter sein können.
Ja, aber man kann das noch unter Jugendlichen Leichtsinn, finde ich, abtun. Auf jeden Fall mussten Sie dann als Tagebahn nach Hannover und da Ihr Abitur machen, ne?
Genau, darauf lief es raus. Ich hatte da meine Mutter hatte einen Bruder, ich also einen Onkel. Der war so ein Hannoveraner und da konnte ich in der Nachbarschaft in so einem kleinen Zimmerchen wohnen und dann das Abitur machen.
War es das wert im Nachhinein betrachtet?
Sie meinen dieser Schriftzug oder das Abitur?
Na, dass Sie dann in Hannover, dass Sie dann in die Fremde ziehen mussten, in einem kleinen Zimmer übernachten, um Abitur zu machen, weil Sie in Bremen nicht mehr an der Schule gut gelitten waren.
Ja. Von hinten sieht man das Ganze ja immer so als Phasen der Reife. Ich muss mal eben.
Hast du den Schlüssel
gefunden? Ich habe ihn nicht gefunden. Ich muss mal eben kurz allen mit Radiohörern erklären, ich sollte einen Schlüssel suchen, habe ihn aber nicht gefunden.
Verstehe, ja.
Also gut, auf jeden Fall von hinten gesehen, es ist eine Phase der Reife gewesen und das Abitur hat mich nicht geschadet und die strenge Behörde. Im Nachhinein würde man sogar verstehen, was sie da getan hat.
Im Nachhinein würden Sie wahrscheinlich dazu beglückwünscht, wenn Sie das heute machen würden?
Heute würde man zur Seite gebeten und dann dürfte man wahrscheinlich bei Radio Bremen auftauchen. Ja.
Genau, heute würden Sie zur Seite gebeten, von der Schule beglückwünscht von Radio Bremen, da würden Sie auftauchen, bei uns wahrscheinlich auch. Und kein Mensch würde sich an den orthografischen Fehlern stören, weil das ja heutzutage gar nicht mehr so eine Rolle spielt in
genau,
der Bewertung.
Ein Ausdruck von kraftvoller Sprache.
Ja, genau, von Fantasie, kann man so sagen. So sieht's aus. Dann haben Sie aber auch nicht die akademische Laufbahn umgehend eingeschlagen, sondern Sie sind ein Werkzeugmacher geworden. Hatte genau. Das auch kommunistische oder revolutionären Hintergrund, dass man sozusagen agitieren wollte in der arbeitenden Bevölkerung, in der Handwerkerbevölkerung?
Ja, selbstverständlich. Das war das Motiv. Wir wollten das Proletariat frisch machen und dann schnelle Revolution. Dann wollten wir Vorsitzender vom Arbeiter- und Soldatenrat werden und
das hat auch
bessere Welt.
Ganz geklappt, ne?
Nee, umgekehrt, diese Kollegen in der Fabrik, wo ich da gelernt habe, bei Leut Dynamo, haben den Fies umgedreht und mich zur Brust genommen und mir einiges beigebracht.
Was denn? Was haben Sie ihnen denn beigebracht?
Ja, abgesehen davon, dass ich lernen musste, diesen sperrigen Werkstoff Stahl zu bearbeiten, was schon eine ziemliche Herausforderung ist, weil der das nicht freiwillig macht. Späne hergeben. Es ist auch so gewesen, dass sie mir ziemlich deutlich zu verstehen gegeben haben, dass wir auf so einen Deppen wie mich nicht gewartet haben. Und das wurde mir, also sie waren ganz freundlich zu mir teilweise, zum Teil auch recht streng, das war ich nicht gewöhnt. Und so bin ich da in eine intensive Schule des Lebens gegangen, würde ich mal sagen.
Ja, das hört sich gut an.
Und das hat unterm Strich nicht geschadet.
Ja, interessant. Ich glaube, die Erfahrung, damit stehen Sie nicht alleine, da würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, was Herr Baloschki in dieser Zeit gemacht hat, aber ich glaube, diese Erfahrung haben ja viele Idealisten ihres Alters in dieser Zeit, glaube ich, gemacht. Ne?
Genau. Also das ist, weil jenseits von dem Scherz, den man damit verbindet, war es schon so, dass diese heißgelaufenen jungen Leute, die jetzt sich da irgendwie an Mao Zedong und Lenin und hast du nicht gesehen, Stalin im schlimmsten Fall auch noch, orientiert haben. In dem Moment, in dem die in die Fabrik gegangen sind, haben die sich der Wirklichkeit ausgesetzt.
Ja, ja.
Konnten mit dem Zeug, was sie da im Kopf hatten, ein paar Experimente machen, aber dann wurde auch einiges ziemlich schnell, ziemlich klar gerückt. Das war nicht nur von Nachteil.
Und da hast du gedacht, da wäre ich lieber Ortsarbeiter in Mitte.
Langsam. Selbstverständlich. So schnell habe ich das noch lange nicht eingesehen. Ich meine, bei dir geht das alles flott, aber bei mir braucht das alles seine Zeit.
Dann waren Sie ja erstmal im KBW, ne? Dann haben
das
Sie
war ja der KBW, der ach, das, mich da ja, genau. diesen Betrieb geschickt hat. KBW übersetzt für die jungen Leute heute als Kommunistischer Bund Westdeutschland.
Vielen Dank, genau.
Wir waren die Avantgarde. Da, um das mal ganz klarzustellen. Wir wussten, wo es lang geht. Und wir wussten, wie die Menschheit zu retten ist und das Kapital zu besiegen. Hat sich alles als nicht komplett richtig herausgestellt. Und jedenfalls scheiterte es kläglich und der Laden fuhr auseinander irgendwann. Und dann gab es eine glückliche Fügung. Zu dem Zeitpunkt boomte gerade die Friedensbewegung. Das war so Anfang der 80er Jahre. Und man konnte gewissermaßen so ab einen Resozialisierungskurs machen.
Aber noch nicht bei den Grünen, oder? Sondern nur
nein,
bei der
Friedensbewegung. Nein, das war erstmal nur in dieser wunderbaren Bürgerinitiativbewegung, die sich engagiert hat gegen die Hochrüstung auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Und da war ich dann wieder unter Leuten und konnte im Grunde langsam aber sicher mich wieder zu einem anständigen Bürger dieser Stadt machen.
Das hat aber gut geklappt, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, ja gut, aber es war tatsächlich so, für diese Sektierer im Kommunistischen Bund Westdeutschland war es von einer Riesenbedeutung, wieder unter Menschen zu kommen und gemeinsam mit Nachbarn und Bürgerinitiativen sich Gedanken über den Lauf der Welt zu machen. Und das hat für viele enorm einen Gewinn gebracht.
Hm.
Dann bist du nicht Grüner geworden, dann bist du die Ortsanwärter geworden, sondern Grüne erstmal.
Ja, nee, also bei den Grünen bin ich später eingetreten. Ich hatte versucht, dann eine ganz ehrenwerte Sache zu machen, nämlich die Fabrik hatte nicht mehr geklappt, die hatten mich aussortiert, ich war auf so einer schwarzen Liste.
Auch das gedacht, war. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Ich wusste nur, dass sie von der Schule. Naja, durch nee, dieses
Ich bin ja sozusagen von einem Betrieb zum nächsten gekommen und da hat dann nicht lange gedauert, am Deck
also,
draußen. Also ich war mal auf dem Vulkan und ich war bei Leut Dynamo und ich war bei Mende und ich war bei uns nachdenken, Desma.
Überall haben Sie agitiert und dann sind Sie rausgesetzt worden. Ah, ja,
genau. Wie das so ist, das war damals Hochkonjunktur und man hat leicht Arbeit gefunden.
Ja.
Und die haben sich immer gefreut, einen Werkzeugmacher zu finden. Und dann irgendwann haben sie dann gemeint, nun ist aber wieder gut. Machen wir mal woanders. Ne? Ja, gut. Und dann war klar, dass das nicht mehr weiterging. Und ich hatte in so einem kleinen, selbstverwalteten Betrieb Arbeit gefunden. Das war so eine Ausbildungswerkstatt. Da haben wir so arbeitslose Jugendliche als Schlosser ausgebildet oder Tischler und solche Sachen oder Drucker. Und das war eine wunderbare Zeit. Das fand unter dem Dach des Bundes Deutscher Pfadfinder statt.
Oha.
Oha.
Damals für Ihre Verhältnisse ja auch ein erzkonservativer Haufen, ne?
Nee, waren die nicht.
Die Pfadfinder an sich galten zumindest lange als erzkonservativer Haufen.
Genau. Die hatten sich natürlich auch irgendwann gespalten. Und diese Abteilung, da wo ich da war,
die war es natürlich nicht, ist ja klar.
Die gehörte zu den ganz Alternativen. So, und da habe ich dann gearbeitet und dann habe ich Meister gemacht und dann haben wir angefangen, so ein bisschen unsere Boutiquen im Steintor und Ostertor einzurichten. Und die hatten damals so eine Konjunktur.
Sie haben die Boutiquen eingerichtet?
Ja.
Oha, das wusste ich auch noch nicht.
Das war ganz witzig. Da gab es so eine Konjunktur, die Leute fanden das toll, wenn man möglichst grob rostiges Eisen zum Laden gestellt hat. Und wenn die dann so grob zusammengeschweißt waren und übergeflext und so, das fand die ganz toll, weil das diese Seidenfummel oder Lederklamotten davor so gut aussahen.
Ja, ja.
Und da konnten wir helfen und haben das entsprechend dann produziert.
Rumklecksen, das waren Sie 1A drin, Ihr Betrieb.
Ja.
Jetzt machen wir mal einen Riesensprung in die Gegenwart, oder Wigbert?
Ja,
uns wurde ja schon mal von jungen Leuten vorgehalten, wir würden viel zu viel in der Vergangenheit schwelgen. Dabei ist das hier gelebter Geschichtsunterricht, würde ich sagen.
Ja, ne? das war interessant eben.
Und das, was Sie gerade erzählt haben, das wissen die meisten wahrscheinlich. Ihre ganzen Parteikollegen vielleicht noch nicht mal.
Nee, mit denen rede ich besser nicht darüber.
Wieso? Es ist doch eigentlich, ich finde, es ist ein ziemlich klassischer Einstieg bei den Grünen.
Ja, das stimmt. Für so eine bestimmte Generation ist das so.
Ja.
Das sind im Grunde genommen die jetzt so langsam wieder oben rauswachsen. Also Hermann Kuhn hat auch eine Werkzeugmacherausbildung, witzigerweise.
Und der hat mal bei der Bremer Tageszeitung gearbeitet als Drucker.
Ja,
Auch zum genau. Agitieren, oder?
Ja,
aber da müssen wir ihn selber mal vielleicht fragen. Es wäre
schön.
Ja. In die Gegenwart springen. Und zwar habe ich in einem Interview mit dem Kollegen Hinrichs gefunden, das war im März, da haben Sie mit der Überschrift "Wir üben gerade" über das Parlament und seine Rolle in der Corona-Krise gefunden. Und ich habe so den Eindruck, das ist ja jetzt 6, 7 Monate her. Und stimmt das überhaupt? März? 7 Monate?
Ja,
7, 8 Monate?
Ja, so, viel,
so viel zu mathematischer Legasthenie. Auf jeden Fall hat sich aber nicht so viel verändert, würde ich mal sagen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Exekutive ist immer noch, sitzt immer noch am Hebel. Inzwischen sind die Landesparlamente so weit, dass sie im Nachhinein absegnen dürfen, was vorher beschlossen worden ist. Was haben Sie in diesen Monaten gemacht?
Oh, ja, ich war natürlich...
Nicht Sie sagen, persönlich, natürlich.
Politisch in Quarantäne. Nee, komisch, wir sind ganz atemlos unterwegs. Das ist trotz allem so. Jetzt muss ich mal ein bisschen versuchen zu erklären. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, das, was ja die Leute zunächst mal am allermeisten beschäftigt ist, wie machen wir das weiter mit den Einschränkungen? Wann machen wir die Lockerungen? Bis wohin reichen die Einschränkungen? Wer wird verschont und wer nicht?
Mhm.
Das ändert sich ja im Moment in so einem Wochenstacker.
Mhm.
Und wenn Sie sich vorstellen, so ein Tross von 83 Abgeordneten fängt an, sich ein Thema zu erschließen, versucht darauf zu reagieren und das in so einem Horizont von 14 Tagen, das kann nur schief gehen. Das ist ja, also wenn wir da Grundsatzbeschlüsse fassen würden, wie soll der arme Bovenschulte, wenn er mit Frau Merkel telefoniert und dem anderen Ministerpräsidenten, berücksichtigen, was wir ihm da noch in den Rucksack stopfen?
Nee, das sehe ich etwas anders, weil es gibt ja sowas wie Fraktionsdisziplin und es gibt drei Regierungsfraktionen und diese drei Regierungsfraktionen könnten sich doch vielleicht verständigen, zum Beispiel heute, ob sie sich an Niedersachsen anschließen wollen und die Lockerung zu Weihnachten zurücknehmen oder nicht und dann versuchen, das in die Exekutive zumindest einzubringen. So habe ich den Eindruck, der Senat überlegt sich das, sagt dann, wir machen's und Sie dürfen dann in der nächsten Sondersitzung oder in der Dezember-Sitzung das absegnen, weil dazu Nein sagen geht ja im Prinzip nicht. Aus politischen Gründen können Sie Ihre Regierung nicht beschädigen und das wäre gegenüber der Bevölkerung natürlich auch albern. Ne? Die Exekutive sagt Hü und das Parlament sagt Hott, das geht irgendwie auch nicht. Wigbert, du bist doch auch ein Parlamentarier durch und durch. Was meinst du? Ich finde, es hat immer noch, es lässt zu wünschen übrig, immer noch die parlamentarische Beteiligung.
Ja, zumindest sind wir das Volk. Wir wählen ja die Abgeordneten, Herrn Bücking und andere, und die wählen wiederum ohne unser Zutun Herrn Bodenschulte und so. Also finde ich schon, dass wir ein gewisses Mitspracherecht im Parlament wahren sollten.
Ja, aber jetzt müssen wir nochmal eben kurz genau den Fall, den Frau Hellwig eben beschrieben hat, durchspielen. Da ergreift Niedersachsen die Initiative, da ja auch nicht das Parlament, sondern dabei seine Koalitionspartner. Dann schaffen die Tatsachen. Auf diese Tatsachen muss Bremen reagieren, weil es ist völliger Irrsinn, in Bremen andere Regeln zu haben als in Niedersachsen.
Das weiß aber Herr Bovenschulte offensichtlich noch nicht.
Ja, aber kurz wie lang wird ihm das klar werden. Da kann man ziemlich sicher von ausgehen. Weil die Verflechtung von Bremen und Niedersachsen ist einfach zu weitreichend. Mit, was weiß ich, 140.000 Pendlern hin und her.
Absolut, absolut, genauso.
Kann das gar nicht anders sein. Das heißt, ob wir als Parlamentarier da eine Aufführung machen oder nicht, die schiere Wirkung dieses Sachzwangs des Lebens zwingt uns zu einheitlichem Vorgehen. Das geht gar nicht anders. Und wenn immer da, wo die Ministerpräsidenten das ignoriert haben, mussten sie über kurz oder lang zerknirscht nachgeben.
Aber es gab schon Uneinheitlichkeiten in der Vergangenheit, ne?
Das ist natürlich.
Also zwischen Bremen und Niedersachsen.
Entspannter, je entspannter die Lage ist, desto leichter kann man sich das erlauben.
Mhm.
Wenn die Lage aber nicht entspannt ist und vor allen Dingen, wenn man unter Weihnachten und Silvester, also überhaupt diese Jahreswechselzeit, sich vorstellt, dass in so einem Land viele Familien reisen, wieder zusammenkommen, lange nicht beieinander gewesen sind, sich in beengten Verhältnissen zahlreich versammeln, dann hat das zur Folge, dass du den Infektionsspiegel über die Republik als Ganzes gleichmäßig verteilst. Kann
ja
nicht anders sein.
Ja, natürlich, aber Herr Bücking, ich meine, es gibt doch nun Länder, die haben schärfere Ausgangssperren und sonst was fängt. Bremen hat sich da zurückgehalten. Niedersachsen hat sich jetzt ganz kurzfristig umentschieden, was übrigens bei der Bevölkerung vielleicht auch nicht so einen ganz guten Eindruck hinterlässt. Vor 3 Tagen hat Herr Wald und Herr Bovenschulte in einem Atemzug gesagt, wir sehen, haben keine Veranlassung. Heute heißt es, jetzt nehmen wir die Lockerung zurück. Herr Bovenschulte, heute, wir nehmen heute ausnahmsweise mal am Donnerstag auf, sonst sind wir ja knallaktuell. Da hat Herr Bovenschulte sich noch gar nicht dazu geäußert und will vor Sonntag auch nichts sagen. Dabei finde ich auch, es liegt auf der Hand. Aber ich verstehe einfach nicht, warum das dann nicht vor 3 Tagen und auch nicht unisono passiert, ne?
Ja, also das ist ja, Sie müssen ja spüren, wenn Sie auf der einen Seite sagen, das Parlament soll sich mehr einwischen und auf der anderen Seite sagen, es soll einheitlich sein. Das passt nicht so richtig zusammen.
Doch, Sie könnten ja heute die Initiative starten.
Ja, ja, Leute, das könnten wir natürlich. Wir könnten sagen, von Niedersachsen lernen heißt erfolgreich sein. In allen Parlamenten, in allen politischen verantwortlichen Kreisen wird im Moment diskutiert, muss man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr weiter runter. Und das ist natürlich so, dass man zögert, dass man guckt, wie die anderen sich verhalten, dass man verdammt einmal auf diese Zahlen guckt, dass man dann total froh ist, wenn man irgendwie ein bisschen runtergeht und zack, jetzt haben wir wieder 500 Leute, die irgendwie verreckt sind. Und dann bildet sich die kritische Masse, die in eine Richtung drängt, und dann muss der Rest mit. Und dass das in den Ländern, wo es besonders hoch liegt mit den Inzidenzwerten, schneller geht, als in den anderen, die jetzt gerade, wie wir in Bremen, ja ein bisschen Erfolg hatten, dass man dann einen Moment zögert, weil man doch am liebsten all denen, die jetzt dazu beigetragen haben, dass es besser wird in Bremen, ja doch die Belohnung geben würde, indem man sagt, ja gut, und zur Belohnung dürft ihr Weihnachten eben schon zusammenkommen.
Beim Inzidenzwert, der weit über 100 liegt.
Nachvollziehbare Motive.
Aber Herr Bücking, Sie haben meine Frage nicht beantwortet.
Habe ich nicht?
Nein. Sie hätten doch heute eine Pressemitteilung, Sie hätten mich heute Morgen anrufen können und sagen können, Frau Hellwig, ich sage, wir müssen uns Niedersachsen anschließen, da gibt es gar kein Vertun. Und ich werde jetzt meine grünen Fraktionskollegen bitten, einen Antrag zu stellen, den Frau Schäfer und Frau Stahmann und den anderen grünen Senatoren zu geben, dass die das in die nächste Sondersenatssitzung heute Nachmittag einbringen und wir es morgen früh verkünden. Haben Sie es gemacht?
Ja, also habe ich jetzt eine Idee. Ich könnte ihn kurz auflegen und wieder anrufen und Ihnen das eben erzählen.
Nein, ich möchte nur verstehen, warum es nicht passiert. Herr Röwekamp hat sich schon geäußert. Herr Röwekamp hat schon gesagt, dass er das unbedingt, dass er meint, das muss gemacht werden. Der hat aber nichts zu melden, also nicht im Umsetzen.
Ich bin ziemlich sicher, das wird genau darauf hinauslaufen. Aus den Gründen, die wir selber eben aufgezählt haben.
Aber die Initiative kommt nicht aus dem Parlament.
Es ist auch überhaupt nicht zwingend, dass er jetzt mal im Ernst, der greift gerne die Initiative für alles Mögliche. Ich finde nur, es spricht doch viel dafür, dass die Initiative wirklich bei den Leuten, die dafür jetzt auf den Zahlen sitzen, in den Stäben sitzen, miteinander in den Ministerpräsidentenkanzleien von schaltig sind, dass die sagen, das machen wir jetzt. Wenn sich Bovenschulte, da bin ich ganz sicher, festlegen würde, nein, wir machen in Bremen eine Insellösung.
Dann käme die Initiative von der grünen Fraktion.
Im Ernst. Dann, glaube ich, würde das eine politische Debatte auslösen, die tatsächlich in diesem kleinen Zeitfenster, wir treffen uns in der nächsten Woche im Parlament, zu Initiativen führen würde, zu sagen, ey, Bovi, ich glaube, da bist du schlecht beraten. Da bin ich ganz sicher. Aber natürlich versucht auch so eine kleine Koalition solchen Korrekturvorgang so zu organisieren, dass da keiner bei Schaden. Weil das kann man auch dazu aufzählen. Andreas Bovenschulte hat seinen Job hier in der Vergangenheit im Konzert der Ministerpräsidenten sehr honorig wahrgenommen.
Aber das ist ja nicht, die Frage ist doch...
Ich habe also keinen Grund, ihn zu beschädigen.
Nee, aber die Frage ist doch die Frage der Rechte und Pflichten des Parlaments.
Ja,
und wir
genau.
sind nun mal eine Demokratie und da ist nun mal, sind die Abgeordneten die wichtigsten, sie sind einfach die wichtigsten Personen und es ist eben nicht die Exekutive auch. Im Frühjahr hat ja kein Mensch was gesagt. Aber jetzt, nach 9 Monaten oder 10 Monaten Corona könnten die Parlamente eine Antwort darauf haben. Und ich und Herr Gerling nickt hier, das können Sie natürlich nicht sehen.
Nee, das kann ich nicht sehen.
Der übrigens extra ein Hemd mit Manschettenknöpfen für den Podcast heute angezogen hat. Der nickt hier die ganze Zeit, weil er das auch findet.
Ja, ich finde ehrlich, an der Stelle kommen wir nicht richtig weit, weil nee. Ich glaube, dass dieses Thema also Tempo, Initiative, Reaktion auf das schnelle Handeln von so einem Ministerpräsidenten wie Weil, dass das in die Hand des Parlaments gelegt ist, das glaube ich nicht. Sondern was ich glaube, worüber wir ernsthaft nachdenken, was wir ja auch tatsächlich machen. Es gab beim Wiederzuziehen der Schlinge des Lockdown, ja, wann war das? Oktober. Eine sehr ernste Debatte in der Bremer Bürgerschaft darüber, ist das richtig abgewogen, dass man das konzentriert auf Gastronomie, Freizeit und Sport. Diese Debatte fand ich richtig gut.
Aber da war es vorher schon beschlossen und verkündet worden, ne? Möchte ich noch mal in Erinnerung rufen.
Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig.
Dahinterher?
Der Streit, der unter den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin stattgefunden hat, wie weit geht man? Der fand ja sozusagen in so einem mehrschrittigen Verfahren statt. Erst haben sie gezögert, dann sind sie gefolgt. Wie willst du als Parlament mit dieser Trägheit, dass du dich im besten Falle mit zu einer Sondersitzung, also alle 14 Tage triffst, da sachkundig den richtigen Impuls setzen. Das ist mir völlig schleierhaft,
okay,
wie das gehen soll.
Da kommen wir wirklich nicht zusammen, aber Sie enttäuschen natürlich meine hehren Erwartungen. Das macht nichts. Ich glaube, viele Bürger interessiert es auch wirklich nicht, aber mich interessiert schon. Und ich bin darauf hängen geblieben, weil Sie halt gesagt, wir üben gerade. Und ich habe das Gefühl, dass Sie viel geübt haben seit März, aber weiter nicht großartig weitergekommen sind. Nicht Sie persönlich, sondern Sie als Parlamentsvertreter. Und der Herr Gerling, der sagt dazu?
Ich bin das Volk.
Herr Gerling ist das Volk.
Ja, genau. Und wir haben solche Merkwürdigkeiten natürlich auch geübt. Das muss man ganz kurz sagen. Das musste dieses ganze Deputationswesen, das ist ja eine unserer Hauptbeschäftigungen, dass wir uns da zusammensetzen zu allen möglichen Themen. Das musste umgestellt werden auf diese Videokonferenzen. Das mussten wir ein bisschen üben. Also das mussten wir wirklich ein bisschen üben.
Ja.
Dann haben wir gelernt, wie macht man das mit diesen Hilfs- und Übergangsprogrammen, Stützprogrammen? Da stellen wir fest, was davon funktioniert und was funktioniert nicht. Dann lernen wir ein bisschen genauer, welche Branchen und welche Abgrenzungskriterien welche Folgen haben. Plötzlich läuft ein Programm überhaupt nicht.
Ja, aber es ging um das Parlament, das übt. Es ging nicht um Hilfsprogramme, was das Wirtschaftsressort und so weiter.
Das Wirtschaftsressort legt diese Programme auf, Design, die legt die uns vor. Wir machen eine kleine Anhörung, prüfen, ob das funktioniert.
Na gut.
Empfehlen sozusagen, können wir schon ein bisschen anders machen. Das finde ich alles nicht so abwegig.
Nicht so abwegig. Sie tun, was Sie können, das sehe ich schon ein. Ich finde trotzdem mehr.
Natürlich alle Radiohörer dafür den nötigen Respekt aufzubringen. So ein richtiges Zorschlecken ist das nicht.
Nee. Aber wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich finde, mir ist es zu wenig Parlament in diesen Zeiten. Ich kann es Ihnen, ich bin ja keine Parlamentarierin. Wählerin und als Wählerin sozusagen wollte ich das nur mal loswerden. So, jetzt aber Herr Gerling.
Ich darf gleich mal einen klitzekleinen Punkt.
Ganz kurz.
Winzigen Punkt. Mein von mir sehr geschätzter Parteifreund Hermann Kuhn sagte kürzlich in einem Diskussionsbeitrag, er wäre der Meinung, es müsste eigentlich doch über ein paar Sachen mehr diskutiert werden. Er hätte es zum Beispiel ganz schlecht gefunden, dass das Testregime geändert worden ist. Und ich dachte, Mensch, das ist doch zugänglich für Debatte. Da kann man doch Meinungsbildung machen. Da kann doch auch der Souverän drüber entscheiden. Oder er hat ein anderes Beispiel. Lange Zeit hat unsere Behörde gezögert, die Zahlen für den Stadtteil rauszurücken.
Ja, das war zum Beispiel, hat das Parlament auch nicht gezuckt.
Nee, da haben Sie völlig recht. Der Weser-Kurier hat den Finger in die Wunde gelegt. Und intern hat man so auf der Lippe gekaut und gesagt, oh Scheiße, wenn das Falsche dabei rauskommt, falsche Rotiere, lieber nicht, warten wir noch ein bisschen. Das war schlecht.
Mhm.
Das war nicht gut. Da finde ich, an solchen Stellen ist sehr zu erkennen, dass sowas wie politische Hygiene, Selbstbewusstsein und die Bereitschaft, Sachen auch mal gegen den Strich zu bürsten, gelegentlich auch ein bisschen einpennt, ne? Ja. Nicht so gut zu erkennen ist. Das finde ich, an sowas kann man es ganz gut erkennen.
Das stimmt. Also nach diesen selbstkritischen Tönen, ja. Was ja selten bei uns ist, haben wir überhaupt schon mal jemanden selbstkritischen bei uns im Podcast zu Gast gehabt?
Bestimmt.
Ja, wir nehmen das mal an.
Ich sag's mal
früher. Es sind ja nicht alle unsere Gäste. Nee.
Ja, aber eine Lokalrunde für Sie.
Eine Lokalrunde für Herrn Bücking. So, aber Wigbert.
Ich noch mal ganz kurz, nicht ganz so aktuell. Die Grünen gehören ja mit zur Regierung. Und dann haben die gedacht, jetzt kürze erst der Logistikstandort Bremen, der ist zu dicke.
Ja, das stimmt.
Ja. Und nur Bücking
das war auch interessant. Ja.
Ja, das war schlimm.
Wie? Ist das auch schon wieder eine selbstkritische Bemerkung, dass Sie es nicht wieder machen würden?
Nee.
Der Flächenhunger der Logistikbranche, den haben Sie kritisiert. Also,
da muss ich den Radiohörern mal ganz kurz erläutern, das Problem, damit das nicht ganz so quer kommt. Wir, Bremen ist ja nicht so groß. Wir können auch nicht in Niedersachsen einmarschieren und doppelte Territorium ausbilden.
Fusionieren.
Oder fusionieren, das wäre eine Möglichkeit, dieser Stedinger Krieg, wo wir mal versucht haben, da an dieser linken Seite da hoch zu marschieren. Das war so eine Chance, aber das liegt ja auch schon 500 Jahre zurück. Also wir bleiben in diesen engen Grenzen von Bremen. Und da kann man leicht ausrechnen, gibt es noch einen Gewerbeflächenvorrat von ungefähr 300 Hektar. Das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, dass wir jedes Jahr 30 Hektar munter verbrauchen. Und in dieser Situation ist der kleine Robert und die Grünen auf die Idee gekommen, zu sagen, ey, man muss vielleicht eine Knappheitsplanung beginnen. Also darüber nachdenken, wie man mit beschränkten Ressourcen optimalen Effekt erreichen kann. Und da haben wir gesagt, wer verbraucht im Moment am meisten Fläche? Leicht zu beantworten, das ist im Wesentlichen unsere Logistikbranche.
Von der Bremen aber abhängig ist.
Ich habe den nicht verstanden.
Von der Bremen aber abhängig ist.
Mit ja. Die wichtigste Branche für Bremen.
Ja, das ist zweifellos richtig.
Also dann doch nach Achim und Sieke treiben, wo Flächen versiegelt werden können.
Ja. Nee, sind nicht eins nach dem anderen.
Wie Amazon übrigens.
Ja, genau. Wir haben, eine unglückliche Koalition mit Achim und Sieke und Weihe und wie sie alle heißen. Nämlich alle zusammen verkaufen ihre Gewerbeflächen wahnsinnig billig. Unter Preis. Ne? Erschließung, Aufhöhen mit Sand und so weiter, kostet alles viel mehr, als wir tatsächlich als Erlös, wenn wir die verkaufen, erzielen. Und das hat zur Folge, dass unsere Unternehmen schnell bereit sind, große Grundstücke zu kaufen, die erstmal liegen zu lassen und nur einen Teil davon zu nutzen. Mhm. Ich habe die Beobachtung gemacht, weil ich eigentlich früher mal sich mit Wohnungsbau und sowas beschäftigt habe. In dem Maße, wie die Preise für die Grundstücke hochgehen, wurde der letzte Bauplatz, irgendwo eine Lücke zwischen zwei Häusern, entdeckt. Und da wurde ein Haus reingebaut, weil das wirtschaftlich interessant war. Und für die Unternehmen ist es wirtschaftlich nicht interessant, sparsame Flächen zu geben.
Nee.
Das ist nicht gut in einem kleinen Bundesland. Und da haben wir gesagt, liebe Logistiker, ihr müsst vielleicht ein bisschen höher bauen. Ihr müsst euch ein bisschen genauer überlegen, ob man
aber Herr Bücking, es sind doch nicht alles so solche Bremer durch und durch wie Sie. Wenn ich der Logistiker wäre und Sie würden mir sagen, bau mal höher und ich sage, ich gehe nach Achim für ein Apfel und ein Ei und Achim sagt, oh super, neuer Steuerzahler, dann lasse ich mir doch von Ihnen nicht sagen, dass ich in die Höhe bauen soll.
Ja, solche Menschen gibt es.
Ja, zuhauf, würde ich mal sagen.
Das muss ich einräumen, das gibt es. Und Bremen ist im Übrigen dabei, mit Achim zusammen ein Gewerbegebiet zu entwickeln, wovon man ja hört, gelegentlich in einer Zeitung liest.
Seit 50 Jahren.
Ja, ist auch nicht so ganz einfach. Aber wir bemühen uns. Also die Idee ist natürlich...
Älter als Bremen, der Autobahnbau.
Stopp.
Ja, Entschuldigung.
Diese Kernstadt Bremen und diese umliegenden Gemeinden bilden sowas zusammen wie eine Wirtschaftsregion. Manche sagen übrigens auch eine Logistikregion. Und da muss doch Bremen sich ein bisschen fragen, also 50% der logistischen Hallenfläche, die in dieser Region ist, ist im Umland. Und jetzt das berühmteste Beispiel ist jetzt Amazon. das kann man gar nicht vermeiden. Das macht auch Sinn. Die müssen nicht alle hinterm Dom aufgestellt werden. Sondern was man machen muss, ist mit jeder Fläche optimal umgehen. Und was man auch machen muss, ist die Finger vom Blockland lassen. Oder die Finger vom Niederfiel land lassen.
Hollerland. Das ist
mal sinnvoll. Hollerland, ja.
Der Schlumpfheizkopf.
Die eingeweihten Bremer wissen genau, Hollerland.
Da aber Amazon wird ja willkommen, ne? Amazon.
Genau.
Früher mal. Vor Jahren.
Amazon wollte erst nach Bremen kommen, sagt Herr Gerling.
Ja.
Ja, Sie haben natürlich recht, aber man würde halt immer das andere dagegen halten, weil Unternehmen, und das finde ich, kann man ihm nicht vorwerfen, versuchen, alles so billig wie möglich zu machen. Ja. Selbst wenn Sie
Unternehmen werfe ich gar nichts vor.
Aber wenn das so ist, dass in Niedersachsen im Speckgürtel irgendwann 80% der Flächen von Logistikern besetzt werden und Sie den Traum haben, dass Ihre Verwaltung aber in Bremen sitzt, ich meine, da, schön wäre es, aber was sagen die Niedersachsen dazu?
Also jetzt kann man natürlich weiter tiefer bohren, nicht? Und schön wäre es, wenn es so wäre.
Wir
also
sind hier ja ein ganz oberflächliches Format, deswegen können wir hier gar nicht tiefer bohren.
Ja, auch in Ordnung, auch in Ordnung.
Also na, jedenfalls haben Sie sich da ziemlich viel Ärger mit eingehandelt, weil es ist so ein bisschen...
Ja, ich will trotzdem noch mal ein bisschen die Radiohörer mit allen Informationen behelligen.
Ja, ich möchte aber noch was, das ist ein bisschen, ist es so, wenn man Flächenhunger der Logistikbranche, die für Bremen wichtig ist, vorwirft, das ist wie wenn man, das ist der gleiche sozusagen Widerspruch wie die autofreie Innenstadt in einem Mercedes-Standort, der größte private Arbeitgeber in Bremen ist, wo man, natürlich kann man eine autofreie Innenstadt, das ist denen in Sewaldsbrück erstmal herzlich egal, nur den Erzfeind Auto auszumachen in so einer Stadt, das sind auch so Sachen, wo ich manchmal denke, ich weiß ja nicht, ne?
Ja, jetzt machen wir jetzt gerade das zweite Fass aus oder trinken wir das erste noch zu Ende?
Ich wollte es nur als kleines Beispiel, anmerken.
Ja, das führt ja zu der Grundfrage, sind wir gute Bremer und verstehen wir, wovon die Stadt lebt, was ihren Reichtum produziert und was ihre Zukunft ausmacht.
Genau.
Ja, dazu führt das ja. Und ich würde mal vermuten, wir werden auch in Zukunft eine Stadt sein, die was mit Import und Export und Hafenwirtschaft zu tun hat. Das bin ich ziemlich sicher. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie Welthandel getrieben wird, sich ändert, wie sich in der Vergangenheit das dauernd geändert hat. Und ich glaube, dass wir unsere Häfen neu aufstellen müssen. Wir haben da Riesenprobleme. Das GHBV, also dieser Hafenbetriebsverein, fährt an die Wand, ist insolvent.
Und das hat aber auch was mit der Corona-Krise zu tun.
Ja, Eurogate hat größte Probleme. Also wir sehen, dass da Riesenaufgaben sind. Nichts bleibt da, wie es ist. Und diesen Aufgaben müssen wir uns stellen. Und wer so tut, als könnte man einfach so weitermachen, der, glaube ich, ist schlecht beraten. Und in Bezug auf diese Automobilindustrie, das Pfeifen und Buschen, die Spatzen von den Dächern, wird sich sehr viel ändern müssen. Das ist nicht mehr lange hin mit diesen Verbrennern. Wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie.
Mercedes stellt auch ein E-Auto her, ne?
Genau.
Trotzdem soll die Innenstadt autofrei werden. Ja, trotzdem soll die Innenstadt ja nicht etwa benzinerfrei werden, sondern die Innenstadt soll autofrei werden.
Ja, dahinter steckt der schöne Gedanke, dass dieser Innenstadtraum viel attraktiver ist, wenn du dich ständig über Blech stolpern musst und irgendwie an so einem Auspuffrohr vorbeikommst.
Noch schöner wäre die Innenstadt, wenn man auch keine Fahrräder, keine E-Roller und überhaupt nichts hätte. Am besten auch keine Menschen, sondern nur Natur.
Jetzt wirst du aber richtig hässlich vor dir.
Jetzt wird's absurd.
Ich glaube, dass die Innenstadt ein total zentraler Sozial- und Wirtschaftsraum ist. Wenn ich da richtig informiert bin, arbeiten ungefähr 65.000 Leute in der erweiterten Innenstadt. 65.000 Leute. Und es bewegen sich einige hunderttausend Leute hin und her.
Mhm.
Und dadurch über die Brücken entlang der Straßen. Das ist ein Ort, an dem es ungefähr 4.000 Unternehmen gibt. Wenn man das alles vom Solarstudio bis zum Schiffsmakler. Und darüber nachzudenken, wie man diesen Raum anders organisiert, also mit einer anderen Form von Mobilität ausrüstet und mit einer größeren Qualität, damit er durch die Einzelhandelskrise durchkommt und die Krisen, die sie sonst noch so oft Das ist doch verrückt, wenn man das nicht anschaut.
Nein, das stimmt. Das führt jetzt auch vom Stöckchen zum Ästchen, aber die Einzelhändler sehen das ja ganz anders. Ne? Die haben ja nicht den Eindruck, dass das zur Attraktivität beiträgt. Die Einzelhändler hier wollen ja nicht...
Die meisten Einzelhändler finden das total geil, wenn direkt vor ihrer Tür der Stadtraum besonders schön ist.
Nee, die finden es besonders gut, wenn man vor ihrer Tür parken kann, weil sie...
Nee, davon sind sie mittlerweile ab. Die meisten, die finden das klar, die wollen natürlich so Wunder haben, dass man da parkt und gleichzeitig nicht ist. Das wollen die gleichzeitig. Da muss man sich schon mal irgendwann entscheiden.
Nein, in den USA gibt's doch so Jungs in so Filmen, die kriegen immer Trinkgeld und den Schlüssel in die Hand gedrückt und dann fahren die das Auto weg. Wie wär's denn damit?
Das ist eine frühe Form von den gemanagten, wie nennt man das, multimodalen Transportketten.
Ja, das ist doch eine gute Idee.
Ja, also man braucht irgendwie sowas wie so ein Mobilitätshub, da stellst du das Auto ab, dann kommst du raus, dann summst du mit so einem kleinen E-Roller weiter oder mit so einem kleinen E-Taxi, das irgendwo hinfährt.
Wenn ich 82 bin, dann sause ich mit dem E-Roller zu meinem Auto, genau.
Da gibt es, wie gesagt, dieses kleine E-Taxi, was da lang fährt, okay. So ein kleiner Bus, der fährt ganz langsam. Und dann sagt Frau Helke, Moment mal, junger Mann, halt ein bisschen mal eben an. Ich möchte mir noch diese Handtasche kaufen. Und dann hält er an und zieht in die Mitte und dann steigen sie aus. Und ein freundlicher junger Mann sagt, hilft ihnen beim Nachhausetragen des Gepäcks.
Ja, das... Also, und schon haben sie mich. Und schon haben sie mich. Zack, bin ich ganz, ganz auf ihrer Seite.
Na also.
Wenn ich noch eine Handtasche kaufen darf zwischendrin, dann bin ich schon wieder mit allem versucht.
Keiner überprüft, ob das wieder dieses gefälschte Ding ist oder ob das wirklich von Prada war.
Gut. Herr Gerling.
Ja, ich sage erstmal herzlichen Dank an Robert.
Wir nähern uns nämlich schon dem Ende. Ja. Eine einzige Frage habe ich noch. Frau Vogt hat Sie mal als Bückling bezeichnet. Und zwar ging es darum, waren Sie, weil Sie doch für die Jamaika-Koalition zu haben waren. War das wirklich so?
Ob ich jetzt mal ein Bückling war oder ob ich mal...
Nee, Bückling sind Sie ja nicht, das weiß ich ja selber, dass Sie kein Bückling sind. Sondern ob Sie sich das auch sehr gut hätten vorstellen können und vielleicht inzwischen noch attraktiver finden als damals.
Ehrlich gesagt, ich habe mich immer gefragt, ob man die Führung der Stadt auf eine andere Basis stellen kann, auch politisch. Und da stößt man an allen möglichen an. Da stößt man dann ein paar Vorlieben bei den Grünen an oder stößt man natürlich auch ein paar Probleme bei der CDU oder FDP an. Es wird absehbar so sein, dass in Berlin, denke ich mindestens, Grüne und Schwarze jetzt mal zusammenarbeiten werden. Mhm. Und da wird sich ein paar Sachen werden sich in der Praxis klären, nicht? Ob wir das zusammen hinkriegen oder nicht. Ich halte das für sehr schlau, diese Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren.
Ah, endlich mal einer, der sich das auch traut zu sagen.
In diese Milieus rein.
Aber nicht nur in Berlin, auch in Bremen, ne?
In Bremen? Wissen Sie, das ist doch im Moment so, das gibt ein interessantes Phänomen. Man findet bei der CDU gelegentlich Wortmeldungen, da überbieten die den Senat in Bezug auf Klimaschutzforderungen. Mhm. Da weiß man nicht so ganz genau, meinen sie das ernst oder ist das nur ein Spiel, solange sie in der Opposition sind. Ich würde sowas auch ganz gerne mal testen.
Ich auch. Ich finde das toll, wenn Sie das mal testen würden.
Ja, so, also der Eckhoff ist auch ein interessantes Gegenüber an solchen Fragen. Und mit dem Strohmann kann man sich herrlich darüber unterhalten, wie man den Autos das Leben schwer macht.
Und was ist mit Frau Wischhusen?
Ja, Lenke Wischhusen, finde ich, macht es sich oft ziemlich leicht beim Sortieren der Themen. Deswegen sind wir oft ein bisschen quer gekommen.
Aber es ginge doch auch, oder? Da sind ja noch andere in der Partei.
Das geht, jetzt verlangen Sie nicht zu viel von mir.
Nee, stimmt. Ich bin schon ganz zufrieden mit Ihrer Antwort.
Ich bin im Grundsatz der Meinung, das ist eine gut sortierte, liberale Haltung, die auch eine andere Logik als Staatslogik vertritt, für so einen politischen Diskurs, was richtig Wertvolles ist. Mhm. Das würde ich nie verteufeln. Da geht es dann eher darum, auf was man sich konkret einigen kann. Und ich fürchte jetzt ein bisschen bei dem Klimaschutz, gibt es ohne Regulierung nicht. Das fällt Frau Verschussen dann auch schwer. Aber wer weiß, eine junge Frau kann bewegen.
So. Genau.
Das soll ja nicht aller Tage Abend sein.
Nee. Na, da bin ich ja mal gespannt, Herr Bücking, ob Sie da noch Überzeugungsarbeit in Ihrer Partei leisten können. Ja, da sind wir vielleicht wieder ganz am Anfang. Sie machen noch ein paar Jahre mit, ne? Sie wollen ja gestalten.
Himmels Willen. Also ich habe jetzt gelesen, wie alt diese amerikanischen Präsidenten sind. Ja. Das finde ich nicht im Ernst vorbildlich. Und also insofern, meine Zeit läuft ab.
Na, das hört sich also Ihre politische Zeit höchstens, oder?
Ja.
Sollen wir jetzt hier nicht so dunkel enden? Nee,
sonst würde ich gerne noch die eine oder andere Kurve drehen und mal sehen.
Ja. Gut.
Ja, Robert, herzlichen Dank erstmal.
Ja, vielen Dank, Herr Bücking. Ich glaube, wir müssen Sie nochmal einladen. Es macht so viel Spaß.
Ja.
Bis wir erstmal Ihre Schulzeit durch hatten, das hat ja schon eine Viertelstunde gedauert.
Und da haben wir in die dunklen Ecken noch gar nicht reingeleuchtet.
dann gibt es auf jeden Fall eine Fortsetzung. Herzlichen Dank auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Habt's gut, ihr beiden.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.